Stell dir mal vor, du bist in einer Beratungssituation, dein Gegenüber hat eine Lebenserfahrung, die sich von deiner eigenen fundamental unterscheidet. Wie baust du da eine echte Verbindung auf?
Puh, ja.
Wie kannst du wirklich helfen, ohne in diese typischen Fallen zu tappen, in Klischees oder Stereotypen zu denken?
Das ist eine riesige Herausforderung. Man will ja unterstützen, aber die Gefahr, etwas überzustülpen oder die Lebenswelt des anderen komplett falsch einzuschätzen, die ist enorm.
Genau darum geht es heute. Wir schauen uns eine Masterarbeit an, die genau diese Fragen in den Mittelpunkt stellt.
Okay. Der Titel ist Plädoyer für eine kultur- und migrationssensible Weiterentwicklung der Praxis psychosozialer Beratung.
Geschrieben von Tobias Kessler. Und das Spannende an Kessler ist seine Doppelperspektive. Er ist nicht nur Akademiker, er ist auch katholischer Priester und seit über 25 Jahren in der Migrantenseelsorge tätig.
Ah, also jemand, der wirklich aus der Praxis kommt. Der kennt sozusagen beide Seiten des Schreibtischs. Die Theorie und die Realität.
Exakt. Und unsere Mission für dich ist heute, aus dieser Arbeit die Kerngedanken rauszuziehen. Wir wollen verstehen, was kultur- und migrationssensibel wirklich bedeutet. Es geht nicht um eine Checkliste nach dem Motto, Menschen aus Land X sind so und so. Es hat viel, viel weniger damit zu tun, als man vielleicht denkt. Und vielmehr mit einer grundlegenden Haltung.
Eine Haltung, die wahrscheinlich damit beginnt, Migration selbst erst einmal richtig zu verstehen. Also nicht nur als persönliches Schicksal, sondern als ein ganz normales Phänomen unserer Gesellschaft.
Und oft sind die Debatten dazu, finde ich, total festgefahren. Die Arbeit hier legt nahe, warum das so sein könnte. Wir versuchen das heute mal Schicht für Schicht freizulegen und fangen mit einer grundlegenden Begriffsklärung an.
Migration und Integration.
Die werden ja ständig in einen Topf geworfen, aber sie beschreiben eigentlich ganz unterschiedliche Dinge.
Genau. Lass uns das mal auseinanderpacken. Fangen wir mal mit der Migration an. Der Soziologe Michael Bommes beschreibt sie ja als einen Prozess, der total typisch für unsere moderne Gesellschaft ist.
Mhm.
Früher war dein Platz in der Gesellschaft durch Geburt quasi festgelegt.
Genau, im Dorf, in der Familie. Ziemlich starr.
Und heute werden Menschen aus diesen alten Bindungen sozusagen freigesetzt und müssen sich neu einfügen. Und das, so sagt er, geschieht vor allem durch Arbeit.
Das ist der entscheidende Punkt. Das Faszinierende hier ist ja, dass Migration dadurch erst in diesem riesigen Ausmaß möglich wird.
Wie meinst du das?
Also die moderne Gesellschaft verspricht im Grunde jedem die Chance auf Inklusion.
Aber dieses universale Versprechen, das stößt doch dann auf die Realität der Nationalstaaten, oder?
Genau das. Aber hier kommt die Spannung ins Spiel, die Bommes so klar herausarbeitet. Auf der einen Seite verspricht unsere moderne Gesellschaft so etwas wie einen Inklusionsuniversalismus. Also die Idee, es ist egal, woher du kommst, welche Hautfarbe du hast oder woran du glaubst. Wenn du die Fähigkeiten hast, die gebraucht werden, dann stehen dir alle Türen offen. Ein schönes Versprechen.
Ja, aber die Realität sieht anders aus, weil unsere politische Welt eben nicht universalistisch ist, sondern in Nationalstaaten aufgeteilt ist. Und diese Nationalstaaten unterscheiden sehr, sehr genau, wer dazugehört und wer nicht.
Und das ist nicht nur eine theoretische Unterscheidung. Das hat ganz handfeste Konsequenzen. Das bedeutet, dass der Zugang zu Leistungen, die für Staatsbürger selbstverständlich sind, für Zugewanderte oft mit Hürden verbunden ist. Denk an die Anerkennung von Berufsabschlüssen, die Jahre dauern kann.
Oder an Wartefristen für bestimmte Sozialleistungen.
Oder auch an den Familiennachzug, der an strenge Bedingungen geknüpft ist. All das schafft eine strukturelle Ungleichheit.
Das heißt, ein Berater muss dieses strukturelle Machtgefälle kennen. Genau das ist der springende Punkt. Ohne dieses Wissen läuft man Gefahr, strukturelle Probleme zu individualisieren.
Exakt.
Ein sensibler Berater weiß, hier wirken Kräfte von außen, die den Handlungsspielraum der Person massiv einschränken.
Kommen wir zur Integration. Hier müssen wir, glaube ich, auch ganz klar unterscheiden.
Unbedingt. Politisch gesehen ist Integration erstmal eine Aufgabe, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt aller Menschen sichern soll.
Also nicht nur den von Zugewanderten.
Eben nicht. Aber die Debatte wird fast ausschließlich im Kontext von Migration geführt.
Bommes spricht hier von einer symbolischen Aufladung, richtig?
Ja. Es wird politisch wahnsinnig viel über Integration geredet, aber substanziell passiert wenig Neues.
Und was kommt dann bei den Leuten an? Ich kann mir vorstellen, viele Zuwanderer empfinden das dann als eine versteckte Forderung nach Anpassung.
Das ist genau die Wahrnehmung. So nach dem Motto, integriert euch mal.
Also, was bedeutet das jetzt alles? Integration ist kein einmaliger Akt?
Nein, überhaupt nicht. Es ist das Ergebnis von gelungener Teilhabe in ganz verschiedenen Lebensbereichen. Arbeit, Bildung, Familie, Freundschaften.
Okay, das ist also der äußere Rahmen, die gesellschaftlichen und politischen Hürden. Aber es gibt ja noch eine tiefere, eine psychologische Ebene.
Richtig. Und die ist vielleicht die wichtigste. Der Psychoanalytiker Wieland Machleit beschreibt Integration als eine extrem anspruchsvolle innerpsychische Entwicklungsleistung.
Eine Entwicklungsleistung. Also nicht nur ein Anpassen, sondern etwas schaffen.
Exakt. Es geht darum, eine neue, ganz eigene Identität zu schaffen. Eine Synthese aus der Herkunfts- und der Aufnahmekultur.
Das ist eine Perspektive, die Integration ja nicht als Defizit sieht, sondern wirklich als eine kreative Leistung würdigt.
Das ist ein wirklich starkes Bild. Es stellt ja die ganze Sache auf den Kopf. Es widerspricht komplett diesen typischen Erzählungen, die Migration nur als Verlust oder Defizit sehen. Hier wird es als Potenzial für Wachstum beschrieben.
Genau. Aber, und das ist die andere Seite, dieser Prozess ist auch voller Risiken. Die Arbeit zitiert hier auch die Psychoanalytiker Grinberg und Grinberg. Sie beschreiben Migration als eine Krise, die immer beides ist, Chance und Gefahr.
Und die Gefahr liegt worin?
Wenn dieser Prozess nicht gut verarbeitet wird, kann er zu einer chronischen traumatischen Situation führen. Ein Schlüsselbegriff dafür ist die übergangene Trauer.
Übergangene Trauer?
Das bedeutet, die Trauer über die vielen Verluste, Heimat, Freunde, Status, Sprache, kann nicht wirklich durchlebt werden. Man hat keine Zeit, man muss ja im neuen Land sofort funktionieren. Und diese unverarbeitete Trauer kann sich tief in die Seele eingraben.
Das kann ich mir extrem belastend vorstellen. Man muss nach außen Stärke zeigen, während man innerlich einen riesigen Verlust mit sich herumträgt. Der Migrationsprozess ist ja nicht nur der Umzug von A nach B.
Nein, er beginnt schon lange vorher. Mit den ersten Fantasien und Ängsten. Er umfasst den Moment des Abschieds, die Konfrontation mit einer völlig neuen Welt, die oft auch als feindselig erlebt wird, und er verändert die Beziehungen zu den Menschen, die zurückgeblieben sind.
Das ganze innere Koordinatensystem wird quasi neu justiert. Und hier bringt die Arbeit einen wirklich starken Gedanken vom Psychoanalytiker Wieland Machleit ins Spiel. Er nennt Migration eine dritte Individuation.
Wow, das ist ja mal eine Ansage.
Die ersten beiden sind die Geburt und die Pubertät. Was genau meint er damit?
Er meint damit, dass Migration ein ähnlich tiefgreifender Prozess der Ablösung und Identitätsneubildung ist. Bei der Geburt lösen wir uns körperlich von der Mutter.
Klar.
In der Pubertät lösen wir uns emotional von den Eltern, um eine eigene Identität zu finden. Und bei der Migration, so Machleit, löst man sich von sogenannten Elternsurrogaten.
Elternsurrogate, was soll das sein?
Das sind die Dinge, die uns bisher Halt und Identität gegeben haben. Die Muttersprache, die vertraute Kultur, die Heimat, das Gefühl, dazuzugehören. All das muss man ein Stück weit loslassen, um in der neuen Gesellschaft anzukommen. Stell dir das mal vor. Die Witze, die du immer gemacht hast, versteht plötzlich keiner mehr. Die Feiertage, die dir heilig waren, sind hier normale Arbeitstage.
Das Essen schmeckt anders, die Gerüche sind fremd.
Das ist diese Ablösung in Aktion.
Wow, das rückt die ganze Erfahrung in ein völlig anderes Licht. Weg von diesem oft gehörten Defizit-Narrativ, also der Idee, Migranten würde irgendetwas fehlen.
Genau. Hin zu einer Anerkennung als enorme Entwicklungsleistung. Es geht darum, eine neue Identität zu erschaffen.
Die Arbeit betont hier auch bewusst neu statt hybrid. Warum eigentlich?
Weil im Grunde ja alle Identitäten Mischformen sind. Keine Identität ist rein. Aber hier geht es um eine kreative Neuschöpfung unter völlig neuen, oft schwierigen Bedingungen.
Und dieser Prozess macht natürlich verletzlich. Machleit sagt, die Aufnahmegesellschaft spielt dabei eine Rolle wie gute Eltern.
Sie sollte idealerweise unterstützen, Sicherheit geben, Orientierung bieten.
Diese innere Arbeit, diese Neufindung, ist ein zentraler, aber oft unsichtbarer Teil der Migrationserfahrung. Wenn die Realität also so komplex ist mit den äußeren Hürden und dieser tiefen inneren Reise, wie hat die Beratungspraxis in Deutschland darauf reagiert? Hat sie das überhaupt auf dem Schirm gehabt?
Naja, die Arbeit zeichnet da, basierend auf Autoren wie Paul Mecheril und Norbert Kuhns, eine ziemlich klare Entwicklungslinie nach. Am Anfang stand oft eine sehr defizitierorientierte Ausländerberatung. Also die unausgesprochene Annahme war, da kommen Menschen mit Defiziten und wir müssen ihnen helfen, sich an unsere überlegene Mehrheitsgesellschaft anzupassen. Ein sehr paternalistischer Ansatz, der die Leistung, von der wir gerade gesprochen haben, komplett ignoriert.
Total. Der nächste Schritt war dann ein Fortschritt, aber einer, der in eine neue Falle führte. Die Anerkennung kultureller Unterschiede. Plötzlich war alles Kultur. Das führte zur sogenannten Kulturalisierung.
Genau. Für jedes Problem war auf einmal die Kultur verantwortlich. Die sind halt so. In deren Kultur ist das normal.
Und das Problem daran ist?
Das Problem ist, dass es die wahren Ursachen verdeckt. Es verdeckt die soziale Ungleichheit, über die wir am Anfang gesprochen haben. Und es verdeckt die unglaublich anstrengende individuelle Reise der Identitätsbildung.
Man packt eine Person in eine kulturelle Schublade und macht sich die Sache damit zu einfach.
Exakt. Und die Arbeit macht klar, sowohl dieser alte Fokus auf Kultur als auch der neuere Versuch, das Thema aus Angst vor Stereotypen komplett zu vermeiden, greifen beide zu kurz.
Okay, wenn also der Fokus auf Kultur falsch ist, aber das Thema komplett zu ignorieren auch nicht funktioniert, was ist dann der Mittelweg?
Der Schlüsselbegriff, den die Arbeit hier vorschlägt, lautet strategische Indifferenz.
Klingt erstmal kompliziert. Ist es gar nicht. Es bedeutet, als Berater gehst du nicht von vornherein davon aus, dass Migration oder Kultur das zentrale Thema sind. Du siehst einen Menschen, nicht einen Migranten. Aber man behält es als eine Möglichkeit im Blick.
Genau. Du hältst es als eine Möglichkeit im Hinterkopf, dass diese Erfahrungen eine Rolle spielen könnten. Du bleibst also offen, ohne zu stempeln.
Und das verlangt von Beraterinnen und Beratern eine enorme Selbstreflexion, nehme ich an.
Oh ja. Die Arbeit betont das sehr stark. Erstens musst du deine eigene Normalität hinterfragen. Deine Weltsicht, deine Werte, deine Art zu kommunizieren. All das ist nur eine Möglichkeit von vielen, nicht der universelle Standard.
Und zweitens?
Zweitens musst du dir der sozialen Unterschiede im Raum bewusst sein. Zwischen dir als vielleicht Teil der Mehrheitsgesellschaft und deinem Gegenüber. Da gibt es ein Machtgefälle, ob man will oder nicht.
Das klingt nach einer hohen Anforderung an die Berater. Was bedeutet das ganz praktisch im Gespräch? Wie setzt man das um?
Laut der Arbeit braucht es auf Seiten der Beratenden eine Vertrautheit mit den wiederkehrenden Mustern von Migrationserfahrungen. Und das ist wichtig. Nicht um fertige Antworten zu haben oder eine Diagnose zu stellen, sondern um die richtigen Fragen stellen zu können.
Kannst du dafür mal ein Beispiel geben?
Klar. Wenn du zum Beispiel weißt, dass der Verlust des sozialen Status ein häufiges Thema ist, ein Arzt aus Syrien, der hier als Pfleger arbeiten muss, dann kannst du eine Frage stellen wie: Manchmal ist es schwer, wenn die Fähigkeiten, die man mitbringt, hier nicht anerkannt werden. Wie ist das für Sie? Eine solche Frage signalisiert: Ich habe eine Ahnung, was du durchmachen könntest. Ich sehe dich. Und das kann unheimlich viel Vertrauen schaffen.
Die Arbeit erwähnt dann noch ein Modell, das viele dieser Fäden zusammenzuführen scheint: Das Kunze-Modell.
Genau. Dieses Modell arbeitet mit drei Verständnisfolien, die man sich wie transparente Folien vorstellen kann, die man übereinander legt, um das ganze Bild zu sehen.
Okay, und welche drei Folien sind das?
Die erste ist die psychologische Folie. Das ist das grundlegende Handwerkszeug jeder Beratung. Das Wissen über systemische Zusammenhänge, tiefenpsychologische Prozesse oder Verhaltenstherapie. Das ist das Fundament. Die zweite Folie ist die kulturelle Folie. Hier geht es darum, kulturelle Aspekte aktiv zu thematisieren, aber eben reflexiv. Also auch die eigene kulturelle Position immer mitzudenken, so wie wir es vorhin besprochen haben.
Und die dritte ist dann die spezifisch migrationssensible.
Genau, das ist die gesellschaftliche Folie. Hier kommen all die Aspekte rein, die wir diskutiert haben. Die konkrete Migrationsgeschichte, der soziale Status, Erfahrungen mit Rassismus, die Auswirkungen der rechtlichen Rahmenbedingungen auf die Emotionen und auch auf die Beratungsbeziehung selbst. Und der Punkt ist, man braucht immer alle drei Folien. Stellen Sie sich einen Klienten vor, der über Schlafstörungen und Zukunftsängste klagt. Mit der rein psychologischen Folie würde man vielleicht eine Angststörung diagnostizieren und an Bewältigungsstrategien arbeiten. Legt man die kulturelle Folie darüber, fragt man sich vielleicht, wie in seiner Herkunftskultur über Ängste gesprochen wird. Aber erst mit der gesellschaftlichen Folie erfährt man vielleicht, dass seine Aufenthaltserlaubnis in 3 Monaten ausläuft und er nicht weiß, ob er bleiben darf. Und dann ist die Zukunftsangst plötzlich keine abstrakte Störung mehr, sondern eine sehr reale, existenzielle Bedrohung. Ohne diese dritte Folie würde man am Kern des Problems vorbeiberaten.
Ein weiterer spannender Gedanke in der Arbeit kommt vom Ethnologen Werner Schiffauer. Er sagt: Unsere kulturelle Identität ist nichts Festes, das wir einfach in uns tragen.
Sondern?
Wir konstruieren sie oft erst in der Auseinandersetzung mit anderen als Reaktion auf Zuschreibungen von außen.
Das ist ein faszinierender Punkt. Jemand, der in der Türkei einfach nur Mehmet aus Ankara war, wird in Deutschland plötzlich zu dem Türken.
Genau. Er wird auf eine Identität reduziert, die er für sich selbst vielleicht nie so empfunden hat. Und diese Zuschreibung von außen zwingt ihn dann, sich zu fragen, was bedeutet das eigentlich für mich, türkisch zu sein? Schiffauer sagt, man wird zu etwas, was man nie war. Es ist ein Anstoß zur Selbstreflexion. Und das führt uns zu einem der zentralen und vielleicht anspruchsvollsten Punkte der Arbeit, der auf Paul Mecheril zurückgeht. Er argumentiert, dass Beratung nicht das Ziel haben sollte, das Gegenüber vollständig zu verstehen.
Moment, das muss ich kurz sacken lassen. Die Aufgabe des Beraters ist es also, nicht zu verstehen. Das klingt doch paradox.
Auf den ersten Blick ja. Aber Mecheril meint damit, jeder Akt des Verstehens ist auch immer eine Form der Aneignung. Man macht sich die Erfahrung des anderen zu eigen, ordnet sie in die eigene Welt ein und beraubt sie damit ihrer Einzigkeit. Man sagt quasi, ach ja, kenne ich, habe ich verstanden, und macht damit die Tür zu.
Genau. Was ist die Alternative?
Besser sei es, Beratung als professionelles Anerkennungshandeln, das Nichtverstehen zulässt und wahrt, zu begreifen. Das ist ein sperriger Satz. Ja, aber er meint, die Haltung des Beraters sollte sein: Ich erkenne an, dass deine Erfahrung einzigartig ist und ich sie nie ganz nachvollziehen kann. Ich muss sie nicht verstehen, aber ich bin hier, um dir zu helfen, dass du dich selbst besser verstehst. Es geht also darum, diesen Raum des Nichtverstehens auszuhalten und zu respektieren.
Genau, und das Ziel dieses Prozesses ist dann, dem Klienten zu helfen, mit den eigenen Widersprüchen besser leben zu lernen.
Das Stichwort dazu lautet Förderung von Ambivalenztoleranz.
Und gerade eine Migrationserfahrung ist ja von unglaublich vielen Ambivalenzen geprägt. Freude über das Neue und Trauer über den Verlust des Alten. Hoffnung auf eine bessere Zukunft und Angst vor dem Scheitern. Das Gefühl der Zugehörigkeit und das der Fremdheit, oft am selben Tag, in derselben Stunde. Eine gute Beratung hilft, diese Widersprüche nicht aufzulösen, sondern sie als Teil der neuen Identität zu akzeptieren.
Das alles zusammen ergibt ein unglaublich komplexes, aber auch sehr stimmiges Bild.
So, was nehmen wir also aus dieser dichten Arbeit mit? Für mich ist es vor allem dieser unglaublich differenzierte Blick.
Eine sensible Beratung verzichtet auf einfache Antworten und kulturelle Checklisten. Stattdessen verlangt sie von Beratern, die gesellschaftlichen Machtstrukturen zu kennen, die tiefgreifende innere Reise der Identitätsfindung wertzuschätzen und dem Gegenüber mit einer Haltung der Offenheit und des Respekts vor dem Nichtverstehen zu begegnen. Diese Vertrautheit mit den Mustern der Migration ermöglicht es, Fragen zu stellen, die Räume öffnen, statt sie mit Stereotypen zu verschließen. Es geht darum, die immense Leistung und die gleichzeitig immense Belastung anzuerkennen, die in einer Migrationserfahrung stecken.
Ohne sich jemals anzumaßen, diese hier vollständig begreifen zu können.
Und damit übergeben wir einen letzten Gedanken an dich. Die Arbeit betont, wie wichtig es für Beraterinnen und Berater ist, die eigene Normalität zu relativieren. Was aber, wenn wir diesen Gedanken mit in unseren Alltag nehmen? In der nächsten Begegnung mit einem Menschen, dessen Lebensweg sich stark von unserem unterscheidet. Welche selbstverständlichen Normalitäten tragen wir in uns? Welche unbewussten Annahmen hindern uns vielleicht daran, die Person vor uns wirklich zu sehen, mit all ihren Noten und ihrer ganz eigenen Melodie? Etwas zum Nachdenken.